und Wein, der Musikpodcast, der zusammenbringt. Spannende Persönlichkeiten, einzigartige Alben auf Vinyl und liebevoll ausgesuchter Wein.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Vinyl und Wein. Mein Name ist Boris Rogosch und gemeinsam mit unserem Sommelier Jonas Hauke begrüße ich in diesem Podcast Gäste, die ein Faible für gute Musik haben und auch dem Wein nicht ganz abgeneigt sind. Und unser heutiger Gast, der bringt beides mit und hat dazu auch noch eine ganz große Passion für Audiogeräte. Unser Gast heute ist Marcel Faller, der Gründer und Geschäftsführer von Sonoro Audio. Und Sonoro Audio ist uns hier bei Vinyl und Wein nicht unbekannt, denn wir spielen unsere Vinyls mit dem Sonoro Platinum ab und sind von dem, das darf ich sagen, absolut begeistert. Wie das alles anfing mit Sonoro Audio bei Marcel vor 18 Jahren, was die Idee dahinter war und was sich hinter dem Begriff German Audio Design verbirgt, das wird er uns erzählen. Genauso auch, warum wir Musik von Van Morrison, Udo Lindenberg, den Goo Goo Dolls, Phil Collins und den Eagles hören. Und dazu serviert uns Jonas populäre Weine aus Italien. Also, seid gespannt auf die Geschichte von Marcel Faller. Diese Episode haben wir im Whisky Plaza in der Deichstraße in Hamburg aufgezeichnet. Los geht's. Aber vorher gibt's noch ein kleines bisschen Werbung. Feinkost Käfer. Die charismatischste Feinkostmarke im deutschsprachigen Raum. Wer schon mal im Stammhaus von Feinkost Käfer in der Prinzregentenstraße in München durch die kulinarischen Produktwelten gewandelt ist, der weiß, dieses Lebensmittelgeschäft ist eine wahre Bühne, auf der stetig neue, überraschende Gaumenfreuden aus der Region, der Ferne und natürlich eigene Kreationen präsentiert werden. Vor allem der Weinkeller beeindruckt mit auserlesenen Weinen und Spiritosen, darunter wahre Schätze, die wir natürlich auch sehr, sehr gerne in diesem Podcast verkosten. Und wer es nicht nach München ins Stammhaus schafft, für den gibt es den Feinkostkäfer Online-Shop. Der bietet eine großartige Vielfalt an sorgfältig ausgewählter Kulinarik und natürlich Weine für höchste Geschmackserlebnisse. Unter www.feinkost-käfer.de könnt ihr diese vielen Köstlichkeiten aus dem Online-Shop direkt zu euch nach Hause kommen lassen. Also viel Spaß beim Entdecken der Käfergenusswelt unter www.feinkost-käfer.de. Feinkost Käfer, die charismatischste Feinkostmarke im deutschsprachigen Raum. Was für ein schönes Intro, jetzt sind wir schon mal alle gut drauf. Ich meine, sind wir sowieso, aber jetzt noch mal so ein bisschen beschwingter. Wir haben zwar noch keinen Wein getrunken, aber das kommt gleich. Wir hören gleich von Jonas, dass wir eine kleine Italienreise vor uns haben. Aber noch viel schöner, dass wir denjenigen vor uns haben, dessen Plattenspieler wir hier immer benutzen dürfen, der uns mit diesem wunderbaren Sonoro-Plattenspieler versorgt hat. Herzlich willkommen, Marcel Faller. Schön, dass du da bist.
Danke, klasse hier zu sein, freue mich total.
Wir haben ja schon lange bei dir angeklopft und haben gesagt, jetzt wollen wir den auch mal kennenlernen, der hier mal die Idee hatte, Sonoro Audio zu gründen und diese nicht nur schön anzuschauenden, sondern auch schön klingenden Plattenspieler fabriziert, produziert. Bist du so ein Musiktyp eigentlich oder so ein Hi-Fi-Typ? Bist du ein Nerd? Fangen wir gleich mal mit solchen Fragen an hier. Knallhart.
Knallhart, ja. Ein Nerd bin ich, glaube ich, gar nicht, sondern, wie sagt man, ich liebe die schönen Dinge im Leben und jetzt so ein Setting, wie wir hier haben, gute Musik, guten Wein, gute Menschen, was gibt's Schöneres im Leben? Und dahingehend ist das auch so mein Drive gewesen, etwas zu erschaffen, was Lebensfreude bringt und genau dieses Setting, was wir hier haben.
Und das ist ja auch ein Thema, worüber man gerne redet, ne? Also wie spiele ich meine Musik ab, in welchem Rahmen baue ich die auf, was genieße ich dazu? Wir können ja alle Leute irgendwie auch eine Geschichte zu erzählen, ne? Was so für sie so das wunderbare, beste Surrounding ist.
Ja, und das passt ja in allen Settings, egal ob du mal ganz alleine bist, Musik genießt, für dich den Moment genießt, ob du mit Freunden bist und feierst, Musik genießt, einen schönen Film schaust, stell dir mal deinen Lieblingsfilm vor, ohne die Musik dazu. Also egal was, Musik ist Leben, das begeistert, das bringt uns in Stimmung. Wenn du traurig bist und möchtest nochmal tiefer abtauchen, leg einfach das richtige Licht an und die Tränen kommen garantiert. Also dahingehend, das ist im Leben so eine Bereicherung, dass das etwas ist, was wir zum Glück hier heute zelebrieren. Ich finde das ganz toll.
Wir erfahren sicherlich noch mehr von dir, wie du dazu gekommen bist, wann die ganze Idee bei dir entstanden ist und wie so dieser Prozess war. Aber wir haben ja hier auch einen weiteren kulturellen Auftrag neben der Musik. Die Weinkultur wird hier gepflegt. Und wir bedanken uns an dieser Stelle natürlich ganz herzlich. Passend zur Whisky Plaza hast du uns ein Whisky mitgebracht. Aber du willst jetzt nicht, dass wir den Podcast hier umbenennen, ne?
Das ist so. Nein, das ist der Nachtisch.
Le Dessert. Genau. Wir hatten ja schon mal gesagt, irgendwann machen wir auch mal Bier und Kassette. Da müssen wir uns bei dem Whisky noch mal was überlegen. Aber ich übergebe jetzt mal an Jonas, weil der nimmt uns auf eine Reise mit, wie eben schon angekündigt.
Genau, die Reise liegt ja schon hinter uns quasi. Wie viele andere waren wir im Sommer in Italien, Boris und ich, und haben eine kleine Entdeckungsreise gemacht. Ihr dürft bitte auch gerne schon nebenbei trinken. Marcel, du kennst das ja noch nicht. Ich erzähle immer ganz gerne ein bisschen mehr. Die anderen warten dann immer alle, bis sie trinken dürfen. Trinkt. Jederzeit, probiert euch schon mal durch. Schön, dass du da bist. Wir stoßen alle schon mal an.
Salute.
Chin, chin.
Cheers.
Ja, wir sind ins Auto gestiegen und nach Italien gefahren und sind durch Österreich direkt an die Grenze Slowenien-Italien ins Friaul. Nähe Venetien, die ganze Anbauregion, so ein bisschen im Nordosten Italiens. Und sind
auf der Fastlane waren wir.
Auf der Fastlane sind wir dahin geflogen. Und haben erstmal einen kleinen Abstecher gemacht für was Schönes, Erfrischendes. Nach irgendwie knapp 18 Stunden aus Hamburg sind wir durstig, brauchen was Frisches. Und wir haben ein Weingut hier ausgewählt, was, glaube ich, aus der deutschen Weinkultur kaum noch wegzudenken ist. Livio Feluga. Ich zeig dir die Flasche mal. Für alle da draußen, man kennt die Etiketten immer sehr gut, weil sie immer sehr, sehr bunt und sehr malerisch gestaltet sind. Und das ist jetzt der Charis als Bianco Veneziano eingestuft. Das ist im Grunde einfach ein Gutswein, Rebsorte Tribolla Gialla, was sehr typisch in Norditalien ist. Immer eine sehr elegante, sehr feine, frische Rebsorte. Bisschen Sauvignon ist drin, was natürlich gerade zu Slowenien sehr, sehr nahe, zur Südsteiermark natürlich auch die Verbindung hat. Und dann noch ein kleines bisschen Chardonnay, dass man noch so ein bisschen Textur reinkriegt, weil wir sind dann doch irgendwo in einer etwas kühleren Ecke, wo du nicht die große Reife hast. Und die Idee ist schon, dass man sagt, einen unglaublich frischen, energetischen, knackigen Wein zu machen, der aber hinten raus nicht so schnell aufhört, sondern schon ein bisschen mehr Länge gibt. Finde ich hier sehr gut gelungen.
Klasse.
Ich habe ganz vergessen übrigens zu erwähnen, Life is on the Fast Lane ist natürlich von den Eagles, vom Album Hotel California, das du dir ausgesucht hast. Da kommen wir dann später nochmal drauf.
Gerne.
Ich wollte es nicht überspringen.
Kommen wir zu, ja.
Finde ich ganz spannend, gerade den Wein, ich habe das lange nicht mehr selber getrunken, ist natürlich schon so ein Wein, der vielleicht, also wir haben uns heute auch mal so ein bisschen die großen Weingüter ausgesucht, sonst haben wir ja oft so ein bisschen was Geheimes, was Unbekanntes. Heute gehen wir mal auf die volle 12 und machen mal richtig schönes Etikettensaufen, was, glaube ich, ganz spannend ist. Gerade für mich dann, glaube ich, oft sehr angenehm, weil natürlich Weine, die viel verkauft werden, man selber sie vielleicht gar nicht so oft trinkt. Und hier bin ich gerade wirklich sehr überrascht, wie schön das ist, weil du so unglaubliche Frische in der Nase hast, fast sowas ja, gelbfruchtiges, leicht salziges, und hinten raus kommt dann doch so ein gewisses Holz, was aber sehr gut integriert ist, was einfach so eine unglaublich schöne Länge mit reingibt. Was meint ihr?
Ja, ich bin dabei.
Sind wir gut angekommen?
Ich finde den sehr gefällig, also sehr harmonisch, ausgewogen.
Ja, auch recht leicht.
Genau.
Also ist jetzt, weil wir haben ja gerade zufällig 30 Grad hier in Hamburg.
Wie zufällig.
Ja.
Also hören Sie mal.
Der eine Tag oder was?
Und dahingehend passt das wunderbar. Italienisches Flair.
Ist das einer, den du dir hinlegen würdest,
ja,
oder den du auch
absolut
im Weinschrank hättest?
Ja. Also ich mag, bei den roten bin ich eher bei den schwereren Weinen, aber hier bei weißen ganz wunderbar.
Was essen wir dazu? Oder was würden wir dazu essen?
Oh, da bist du ja der Experte eigentlich, ne? Aber was ich mir jetzt sehr gut vorstellen kann, einfach, was für mich gerade so Norditalien ist, also vielleicht dann auch eher Richtung Westen rüber, aber einfach so eine schöne, ganz entspannte Vorspeisenplatte. Einfach ein bisschen Käse, ein bisschen Aufschnitt, vielleicht einen schönen frischen Radicchio-Salat, irgendwas mit einer schönen Säure mit integriert. Ich glaube, da würde ich mich wohlfühlen.
Schöne Antipasti.
Ja, in Italien, genau. Ne? Unkompliziert, einfach schön gemacht.
Und ich finde, die Eagles passen auch dazu. Was verbindest du mit den Eagles? Warum hast du die gewählt?
Die Eagles. Ja, in der Musikbranche ist Hotel California schon ein Maß der Dinge. Das ist schon so das Album und der Track, den jeder irgendwo kennt und der oft sehr oft genutzt wird, um auch ein bisschen die Qualität des HiFi-Systems, des Audiosystems einschätzen zu können, weil man den auf verschiedenen Audiosystemen ganz gut hören kann und weiß genau, ah ja, so hört er sich auf dem Sonoro-System an, so hört er sich auf einem Wettbewerbersystem an. Also das können
ist so ein
die.
Referenz-Track.
Der Track ist schon auf jeder Messe, auf dem man, also meine erste Messe damals, die Consumer Electronics Show in Las Vegas, wo wir ausgestellt haben, da lief der überall rauf und runter und da war mir noch nicht klar, warum das so ist, aber das ist halt die Vergleichbarkeit. Der Track ist halt so State of the Art für viele, um dann halt zu schauen, wie hört sich welches Soundsystem von welchem Hersteller an.
Okay. Und wann war diese erste Messe?
Ja, man sieht es an meinen grauen Schläfen. Das ist im
die
Jahr.
Die sind doch grau gefärbt.
Das ist richtig. Seitdem George Clooney in diesem Look gut ankommt, habe ich gedacht, dann färbe ich mir die auch mal so.
Genau.
Meine Frau will mir das nicht glauben, aber naja, dementsprechend. Das war im Jahr, wir haben gegründet 2006 und wir sind tatsächlich 2008 auf der CES gewesen. Und so schnell gehen dann 18 Jahre vorbei.
Cool. Und da habt ihr den Track. Beziehungsweise, wir haben jetzt ja nicht Hotel California gehört, da habt ihr eben den Track gespielt.
Genau, aber ja. Living in the Fast Lane beschreibt sehr gut das Leben eines Unternehmers. Dahingehend ist das schon eigentlich der ideale Nicht-Ersatz, sondern es beschreibt es noch viel, viel besser, was die Reise seitdem so gewesen ist.
Ja? Ist es Fast Lane gewesen für dich?
Oh, absolut, ja. Also mit allen Höhen und Tiefen, das ist schon, wenn man damit startet, ich war 34 damals, kam relativ frisch aus dem Studium, habe da zwar schon 2 Jahre in der Unterhaltungselektronik gearbeitet, aber ich hatte ja keine Ahnung, auf was ich mich da einlasse. Und das ist auch gut so gewesen, sonst hätte ich es nie getan.
Vorher hattest du auch in dem Segment gearbeitet? Also wenn du sagst Unterhaltungselektronik, war das auch Audio schon? Oder?
Wie weit darf ich vorweggreifen, ist die Frage.
Du hast deine Zeit, ja. Jonas klopft irgendwann an und sagt, hallo.
Kurze Pause.
Wir haben hier noch einen Wein, der will nicht warm werden. Und ab und zu sagt dein Sonoro, ich möchte mal wieder was spielen.
Wir sitzen jetzt ja gerade im Auto, wir haben ja wieder eine kleine Strecke vor uns. Jetzt kannst du uns ja wieder unterhalten.
Okay. Ich bin eigentlich ursprünglich gelernter Versicherungskaufmann, was in der Art und Weise man jetzt nicht glauben würde, dass wir jetzt schicke, schöne Lifestyle, HiFi-Audiosysteme erschaffen. Und das ist aber eigentlich so die Historie des Ganzen. Wenn ich so in meine Kindheit zurückdenke, waren sehr bodenständig, einfache Verhältnisse, aber eine glückliche Kindheit. Und meine Mom hatte schon so ein bisschen so ein toughes Leben. Ja. Aber da gab es immer einen Moment, wo ich sie heute noch vor Augen habe, wo sie aufblühte. Das war beim Staubsaugen, wenn die Black Fuzz im Hintergrund spielten. Ja? Dann war Admire's Kätzchen war dann da und dann tanzte sie. Also so kann man tatsächlich den Staubsauger zum Tanzen bringen. Das waren so die Momente des Glücks. Und aber wir waren halt einfache, aber gute Verhältnisse. Man merkte aber, der Sinn des Lebens war relativ limitiert. Ja, das war das Sein und so viele schöne Dinge im Leben gab es da nicht darüber hinaus. Und irgendwie merkte man eine gewisse Traurigkeit ihr an. Und ich habe dann das Glück gehabt, nach meiner Ausbildung, beziehungsweise ihr Hinweis war, Jung, mach was im Büro, dann machst du die Hände nicht schmutzig verdienst da dein Geld, das ist in Ordnung. Das war so diese Vision des Lebens, mach ja das, was dir die Hände nicht schmutzig macht und dann lebst du einfach so, wie es sein muss. Und für mich war das irgendwo in dem Moment störend. Ich habe es trotzdem ihren Rat befolgt, wie man jetzt gehört hat. Hab dann aber das Glück gehabt, dass ich in einem Austausch zwischen dem Deutschen Bundestag, amerikanischen Kongress, ein Jahr nach Amerika gehen konnte. Und da drüben Sie sagen schön, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Ich kann mich noch an den Tag erinnern, nach so einem halben Jahr, ich habe das Gefühl innerlich gespürt, wow, da kommt gerade eine Blockade, die löst sich und ich dieses Gefühl der Freiheit, ich weiß noch, ich wohnte da in einem Ort Spokane, die Pinienbäume, die wehten, die Sonne kam durch, ich merkte die Strahlung und ich hatte so ein Gefühl von Freiheit und wusste, Junge, du kannst alles, was du möchtest, erschaffen und machen und tun und ich wusste genau das, was ich bisher, den Weg, den ich gegangen bin, das wird nicht der Weg der Zukunft sein, sondern da kommt was ganz Großartiges hinterher.
Du bist die Bremsklötze losgeworden.
In dem Moment ja, und was daraus Erfolg können wir ja gerne gleich weiter besprechen.
Ja, wunderbar.
Wenn das die ideale Trinkpause ist.
Ich weiß nicht.
Ich habe schon wieder Durst, deswegen.
Das haben wir auch noch nicht gehabt, dass hier in unserer
Gast. Da stehe ich doch mal auf.
Weitergeht. Ich würde mal sagen, es ist aber Zeit, schon wieder Musik zu hören erstmal, bevor hier eingeschenkt wird. Und da gehen wir auf einen Song, den ich auch sehr gerne mag. Marcel, du hast den alten Phil ausgebuddelt wieder.
Genau, den alten Phil, ja, Legende. Ist auch, dass ich tatsächlich, ich war mal bei Wetten, dass, also jetzt nicht als der Protagonist, sondern da gab's, ich war Ringer früher als junger Mann oder als kleiner Ringer. Junge. Ja, tatsächlich hier in Neuss haben wir einen sehr guten Ringerverein und da wurde ich dann auch eingeladen, da waren dann die Olympiasieger, der Passarelli und so weiter, ich war Kampfrichter und da mussten wir so 10, wie viel Brückenüberschläge, so ein junger 10-Jähriger gegenüber den Passarelli-Brüdern, aber Phil Collins war mit mir hinter der Bühne zu der Zeit und was von cooler Typ, was von netter Kerl, der sich da total gefreut hat. Da mitzumachen, Thomas Gottschalk da noch in seiner Höchstform.
Wollte ich gerade fragen, war das die Gottschalk-Zeit?
Ja, genau. Und das war schon großartig. Dahingehend ist er schon jemand, den ich ja so zumindest mal begegnen durfte. Und In the Air Tonight ist tatsächlich ein Track. Wir hatten auch durch dieses Ringen auch amerikanischer Austausch aus Texas, Schüler für 2 Wochen bei uns zu Hause. Und ich weiß noch, wir saßen abends bei mir im Zimmer. Und die spielten diese Lieder und erzählten mir diese Story hinter In the Air Tonight. Hab nachher herausgefunden, die stimmt nicht, aber die erzählten mir, dass er tatsächlich jemanden beobachtet hat, wo er jemanden umgebracht hätte. Also jemand hat jemanden umgebracht. Okay. Und er hat diesen eingeladen zu seinem Konzert, ohne die Geschichte dahinter zu erzählen. Und er hat ihn vorne im Publikum gehabt und hat ihm gezeigt und sagt, In the Air Tonight, und singt dieses Lied, dass er ihn entdeckt hat. Und angeblich hätte dieser Mann danach auch Selbstmord begangen. Aber wie gesagt, es ist eine Fabel, die mir erzählt wurde. Aber deswegen ist dieser Track ist mir dementsprechend hängen geblieben. Und wenn man den hört, wie mystisch und tief der ist, und man hat die Geschichte dahinter, geht er ganz schön unter die Haut.
Ich glaube, solche Songs würden heute, weiß ich gar nicht mehr, ob die heute noch Hits werden würden. Nee, ich meine, der hat ja nur auch eine ziemliche Länge. Aber es waren ja viele in der Zeit, da gab es ja diese Songs mit den Überlängen und die dann ja auch wirklich solche Brüche hatten, die dann auch irgendwie so liefen und plötzlich kommen diese Drums und was erzähl ich? Wir hören rein. So, die Drums mussten wir noch mit drin haben, oder?
Absolut.
Geht nicht anders. Phil Collins, der letzte quasi aus der damaligen Genesis-Besetzung, der ein Soloalbum gemacht hat, der Drummer, der ja aber schon bei Genesis sang, aber natürlich ein Mega-Album mit Face Value hingelegt hat, das ja auch gleich seine Riesenkarriere, seine zweite Karriere als Solo-Artist losgelöst hat und ich habe ihn nie live gesehen und auch nie getroffen. Also du hast mir was voraus.
Glücklicher Zustand, also oder Umstand, ja.
Ja, aber ich glaube wirklich einer von den legendär sowieso und richtig guten, die auch trotz des ganzen Erfolges das Herz am richtigen Fleck haben.
Total. Ja, immer bodenständig geblieben, glaube ich. Ja.
Wir haben jetzt den Wein auch.
Genau, uns voraus liegt
im richtigen
ein kleiner
Gefäß.
Stopp. Wein ist im Glas und ich glaube, das ist immer das Thema, ist Italien an sich, wenn man erstmal da ist, geht's ganz schnell. Und gerade Norditalien, wir haben so viele spannende Weingebiete, irgendwie vom Friaul über die Dolomiten ins Piemont und in die Toskana, etc. Es geht alles ganz schnell, nur einmal von Deutschland hinkommen, das ist halt die Scheiße. Und ich glaube, das ist dann mit dem Auto einmal diese Hürde. Die haben wir überwunden, das heißt, jetzt haben wir nur noch kleine Zwischenstopps, wir sind erst 3,5 Stunden im Auto gewesen und sind in Südtirol. Genauer gesagt in den Dolomiten gelandet, bei dem Weingut Alois Lageda. Ich glaube, ein Name, der auch durchaus schon mal irgendwo aufgepoppt ist, ein sehr, sehr bekanntes Weingut. Was ganz spannend ist, Alois Lageda ist eigentlich immer als sehr klassischer Wein, gerade in der Gastronomie zu finden, ist aber eigentlich ein Biodynamiker und ein organischer Weinbauer der ersten Stunde. Also die machen schon seit eigentlich immer, machen die schon Naturwein im weitesten Sinn. Da fängt dann immer so dieses Streitgespräch an, was ist Naturwein, wo fängt das Ganze an. Ist ein Mensch, der sich sehr mit kosmischen Kräften beschäftigt, der sehr in diese Biodiversität und Biodynamie geht. Das ist jetzt der Wein Gaun, heißt es. Gaun ist der Name einer Familie, die das Land besaß unter dem die Kellereien von Lageda sind, beziehungsweise die Reifungskeller. Und ist ein reiner Chardonnay, in dem Fall 2022er Jahrgang. Die Idee ist so ein bisschen schon Chardonnay zu machen mit viel Frische, weil wir auch ein bisschen höher, wie gesagt, in den Dolomiten sind. Aber ein Teil ist auf der Maische vergoren, also 10-15%. Auf der Maische kann man sich vorstellen, wenn ich Weine auf der Maische vergehre, mache ich eigentlich Rotwein, weil in der Schale sind die Farbpigmente, aber natürlich auch die ganzen Gerbstoffe etc. Das heißt, ich ziehe viel mehr Konzentration in den Wein rein, ich kriege viel mehr Kraft, viel mehr Power und ich finde, das merkt man hier auch so, wir sind so ein bisschen von dieser verspielten, bisschen floraleren, dezenteren Nase sind wir jetzt ein bisschen mehr in die Tiefe, man hat so ein bisschen mehr Kraft in der Nase. Ich finde, es geht viel mehr in so eine Mineralität, so was leicht Rauchiges, am Gaumen dann eben dasselbe Thema, schon auch im Wein mit ein bisschen mehr Textur, bisschen mehr Länge. Ich finde, man merkt dem Ganzen so ein bisschen an, dass wir vielleicht qualitativ so einen kleinen Schritt oben drauf setzen. Ne? Also das erste war ja auch gut gemacht. Das erste ist aber so ein bisschen, ne, wir mussten erstmal kurz eintanken nach der langen Fahrt und jetzt wollen wir doch uns hinsetzen und ein gutes Fläschchen Wein mal trinken. Zum Wohl!
Also der ist genau mein Ding.
Ja, cool.
ja, das ist der nächste Step, die Tiefe, von der du gerade sprachst, ja. Ist hier zu schmecken und ganz toll. Finde ich, Chardonnay ist eh so beim Weißwein die Richtung, ja. die ich mag und der ist wirklich toll. Der ist nicht überfordernd, aber trotzdem kräftig genug, dass er Freude macht. Großartig.
Ja, und finde ich halt auch immer, ne, was du richtig merkst, der Wein hat so eine richtig gute Energie. So, das ist, du hast am Gaumen, du hast richtig gute Säure, du hast richtig Zug, du hast eine sehr, sehr klare Sprache, die der Wein spricht und trotzdem ist es hinsetzen, abschalten, genießen, ja. Wunderbar.
Ich finde sowieso, Lageda kann man gut bestellen, also ist, wie du sagtest, ja auch vielen Karten recht populär, produzieren auch relativ viel, aber immer ein guter Griff.
Und man muss dazu auch mal wirklich sagen, also es gibt ja diese von Lageda auch noch die Kometenserie, das sind dann ganz, ja, das wird nämlich nicht in der Gastronomie in der Regel ausgeschenkt, weil das ist auch schon ein bisschen spezieller. Das sind dann wirklich Rebsorten, die man A nicht auf dem Schirm hat, das sind Experimentalweine, die er macht, was für mich immer ein cooles Zeichen ist, weil natürlich Professionalität oder Profession muss ja nicht gegen eine gewisse kommerzielle Größe sprechen. So, natürlich, klar, wenn ich jetzt irgendwie sage, ich mache ein paar mehr Flaschen wie Lageda, aber jeder Wein wird ordentlich gemacht, sauber gemacht, das ist alles eine Nachhaltigkeit, dann finde ich, spricht das auch nicht mehr gegeneinander. So, ne, das ist ja, du kannst ja durchaus Menge machen, musst halt dann aber auch Geld ausgeben und das ist halt ein Schritt, den dann viele Weingüter eben nicht mehr machen, weil die sagen, ne,
dann geht die Qualität
ballern und fertig, genau. Und dann schmeckt es halt wieder einseitig und langweilig und ich finde, das hat man hier eben nicht.
Marcel, du sagst gerade, Chardonnay magst du eh gern. Ja. Hast du denn in den USA die Chardonnay-Zeit gehabt? Also Chardonnay war ja in den USA mal überpopulär.
Ja, also die kalifornischen Weine, ja. Ne, da sehr stark. Ich meine, die Amerikaner sind was da, also das war auch noch meine Studentenzeit, deswegen muss ich auch sagen, durfte ich nicht zu hoch ins Regal greifen. Ja, das war jetzt das Budget noch nicht so ausgestattet, sondern war dann schon glücklich. Vor allen Dingen in Amerika ist Alkohol schon relativ teuer, muss man sagen. Damals noch nicht ganz so, heute ist es brutal teuer, aber das, wo man heute hier in Deutschland vielleicht 20 Euro Flasche bezahlt, da bestimmt schon locker 60 Euro. Aber ja, die kalifornischen Weine, die sind mir von damals auch noch sehr bekannt und wir machen da schon richtig gute Sachen. Napa Valley, die ganze Region da.
Absolut,
ganz großartig.
Und gerade, was sich da getan hat in den letzten Jahren, ne? Das ist ja schon, da kommen schon sehr, sehr gute Sachen hin. Ich glaube, es ist halt immer so ein bisschen das Klischeebild, was man oft mit Kalifornien so, das Sonoma, Napa, etc., was man findet, halt alkoholische, dichte, fette Weine und das spricht ja auch nicht mehr der Norm. Also ich meine, es gibt ja genug Betriebe, die wirklich extrem finessenreiche Weine auf die Flasche ziehen.
Wobei, ich glaube auch der Gallo Signorte, also wirklich einer der Großproduzenten, ist also ist einer der größten der Welt, glaube ich sogar. Also da ist der Kommerz dann halt ganz klar im Vordergrund. Ne?
Und Kommerz das ist halt auch geil. Dann.
Ja, ja, das ist, da gibt es also beide Welten, ja. denke ich. Die eine, voll. Die wirklich voll kommerziell ist und die andere wiederum, die wirklich auch ganz tolle Weine erzeugt.
Es ist natürlich auch ein Riesenmarkt, ne? Also ich meine, wenn man irgendwie zum Beispiel in New York irgendwie in Restaurants geht und teilweise in den 2-3 Sternern ist, du kriegst Weinkarten, wo deutsche Rieslinge in Jahrgangstiefen und Qualitäten abgebildet sind, das findest du in keinem deutschen Restaurant. So, also das ist teilweise auch dann sehr kontrovers, ne? Und dann, ja.
Ja, und die Amerikaner selber auch, die haben eine sehr große Kultur dessen BYOB, Bring Your Own Beer Party, ne?
Ja, genau.
Und gleichzeitig aber auch wird dann natürlich kredenzt, die nennen es ja Champagne, das ist kein Champagner, sondern ist unser Sekt, aber auch die Weine. Also da muss man sagen, Amerikaner sind auch sehr gute Gastgeber. Also das Portfolio an verschiedenen netten Getränken, das ist meistens schon sehr ausgiebig.
Das einzige Land, wo auch in Sternenlokalen unten ein kleiner Absatz in den Impressen der Webseiten ist, bring your own bottle.
Ja.
Per guest is one bottle allowed. The corkage fee is like 55 euros or something.
Wie
ich glaube, wir waren in einem Einsterner in New York und da stand, ich glaube, 55 Dollar.
Corkage.
Genau, was tatsächlich, weil wenn du dann irgendwie sagst, du sitzt dann da und trinkst eine Flasche Wein, die du in Deutschland für vielleicht 80 oder 100 kriegst und die kostet dann da 180, waren wir auch kurz beim Überlegen, ob wir sagen, wir gehen jetzt in die Weinhandlung. Da sind nämlich einige gute in New York, kaufen 2 Pullen ein und sparen hinterher noch Geld. Also es geht schon, aber dass das überhaupt so ausgewiesen ist, das ist schon einzigartig.
Wo sind wir eben rausgegrätscht?
Wir waren bei den Pinienwäldern und die Sonne, die mir ins Gesicht strahlte. Ja, das war tatsächlich dieses eine Austauschjahr, was ich da verbracht habe. Bin dann für ein Jahr oder 2 Jahre wieder zurück nach Deutschland gekommen. Damals noch eine Amerikanerin kurz vor Schluss meines Austauschjahres kennengelernt und bin dann 2 Jahre später tatsächlich mit ihr dann auch wieder nach Amerika zurückgekehrt.
Okay, ja.
Hab dann mein Studium gemacht, aber für mich war in dem Moment auch klar, hab dann ein bisschen nebenher gejobbt, um einfach mein Studium auch zu finanzieren. Ist in Amerika doch schon eine recht teure Angelegenheit, muss man sagen. Wir sind jetzt gar nicht so italienisch unterwegs, sondern eher amerikanisch.
Hätte
ich vielleicht vorher mal anmelden sollen.
Es sind
sollen,
ja auch viele Italiener in den USA. Ja.
Das stimmt. Auf jeden Fall habe ich dann das Studium auch genutzt, weil ich wusste, ich wollte aus dieser Branche raus und habe auch gedacht, irgendwann machst du dein eigenes Ding. Also das Unternehmerblut, das war schon immer irgendwo in mir. Aber so meinen Töchtern erkläre ich heute, ihr müsst nicht unbedingt für irgendjemanden arbeiten gehen irgendwann mal. Ja, ihr könnt auch euer eigenes Ding schaffen. Überlegt mal, ob ihr nicht eine tolle Idee habt. Aber damals bei mir war halt auch noch der Punkt, wo ich sagte, gut, jetzt mach erstmal ein Studium. Dann gehst du mal in die Industrie danach und bin dann tatsächlich im ersten Schritt bei einem Dimming, also Licht, Ambiente, Herstellung, die aber auch kombiniert war mit Audio und Heimkino, großer Konzern mittlerweile, aber der nächste Schritt hat mich dann tatsächlich wieder nach Europa zurückgeführt. Da habe ich für einen deutschen Importeur für beziehungsweise er macht Computer, Unterhaltungselektronik, Mikrowellen und so weiter, kommt aus Essen und war dann tatsächlich eingestellt als Produktmanager für den Bereich Audio.
Ah, okay.
Und als Quereinsteiger habe ich mich gefreut, diese Chance nach dem Studium da auch zu bekommen. Und weil ich wusste, ich will irgendwas mit einem richtigen haptischen Produkt machen. Und glaube, mein Beitrag war tatsächlich in diese Welt Farbe, Design, Nutzerfreundlichkeit reinzubringen. Aber es war am Ende des Tages, ich benutze den Begriff relativ häufig, Plastic Fantastic. Also wir haben dann Audiosysteme hergestellt, die dann bei den großen Discountern verkauft wurden. Und ich merkte auf der einen Seite meine Leidenschaft für Technologie und für Audio, ja, Haken dran, aber das Thema Qualität, ja, was gibt es denn Schöneres, als Musik in einer tollen Qualität zu genießen und nicht wie Fastfood Musik zu konsumieren? Und ich auf der einen Seite bin ich dem dankbar, diesem Beruf, den ich dann in der Chance hatte, einzutauchen, weil ich natürlich auch den Unterschied gesehen habe und gespürt habe. Aber mir war ganz klar, das geht nicht unter die Haut. Was es braucht, um unter die Haut zu gehen, ist die Qualität. Ne? Weil ich eben schon mal sagte, und das wieder, den Kreis zu schließen bei meiner Mutter, dass Sein alleine Das reicht nicht. Wir wollen ja Lebensqualität. Wir wollen ja Momente, wo es Spaß macht.
Und es war ja die Zeit, wo dann Downloads allgegenwärtig waren und auch die Qualität nicht mehr die höchste war, ne? Dann auf den Abspielgeräten. Also da ging es irgendwie darum, Musik zu konsumieren, aber nicht mehr unbedingt auf höchstem Klangniveau.
Es gab zur gleichen Zeit diesen Slogan, Geiz ist geil. Ja. Und das ist leider Gottes etwas, was unsere Gesellschaft, glaube ich, sehr stark geprägt hat. Zu der Zeit. Ja. Mein Motto ist eher à la Dieter Rams, weniger, aber besser. Und das ist ja in vielen Bereichen, ist ja bei Kleidung genauso wie beim Musikhören. Wenn ich ein Audiosystem die nächsten 10, 20 Jahre Lebensfreude drin habe und ich drücke morgens am Knopf und werde inspiriert und das hört sich nicht an wie so ein Blecheimer, sondern es ist wirklich mit einer gewissen Tiefe verbunden. Man hat Spaß, einfach den Tag zu starten. Das ist doch das, was brutale Freude macht. Oder abends, wenn ich nach Hause komme, den Klang zu genießen. Ja, natürlich konsumiert man Musik auch trotzdem parallel, aber mir war sehr schnell klar, diese Chance. Und da muss ich sagen, mir fehlte da was im Audiomarkt verfügbar war. Also ich höre ja selber unheimlich gerne Musik und ich bin vielleicht auch als Mr. Sonoro derjenige, der sagt, ich will was anderes haben. Und das gab es damals nicht, weil die meisten Audiofirmen schon so von Ingenieuren gegründet werden. Ja, auch Klangfanatiker ist auch ganz großartig, aber ich finde, da fehlt ein Stück weit das Verständnis des Kunden. Was ist es, was der Mensch wirklich braucht? Was ist es, was er denn haben möchte? Weil im Daily Doing, also wenn ich nach Hause komme und ich gehe jetzt meinetwegen in die Küche, dann höre ich ganz anders Musik, als wenn ich morgens im Schlafzimmer aufwache, als wenn ich morgens ins Bad gehe. Und ich glaube, das ist der Mehrwert, den ich damals entdeckt habe, was andere Firmen nicht machen. Und so begann dann die Reise von Sonoro, etwas zu erschaffen, was auf den Menschen individuell abgestimmt ist, in seinen Räumlichkeiten, in den verschiedenen Räumen, die er hat, anstatt zu sagen, hier ist eine Lösung für alle und die Benutzerfreundlichkeit blieb dann irgendwo auf der Strecke.
Aber das muss man dann ja, das eine ist dann auf dem Papier die Idee, du hast dann wahrscheinlich irgendwie einen Businessplan gemacht und gedacht, wie sieht denn das Ganze aus? Aber dann der nächste Schritt, erstmal die ganze Maschinerie auch anzuwerfen und dann auch in die Produktion zu gehen, ist ja eine riesen Hürde erstmal, ja, die man da angeht.
Also du hast leider vollkommen recht, der Businessplan, keine Bank gibt dir Geld. Also ich hatte 5.000 Euro in meiner Tasche und war so wahnsinnig, ein Audiounternehmen zu starten, weil was mir nicht bewusst war, ist, du musst ja erstmal eine 500.000 Euro an Ware auf Lager legen, ja, damit du erstmal starten kannst. Weil irgendwie sagen die Kunden, ja wunderbar, schick mal rüber. Ja. Deswegen muss ich erstmal Lager füllen. Das heißt, die Banken riefen dann tatsächlich, oder beziehungsweise ich rief die Banken immer an, nicht andersrum. Und ich, leider Gottes, so heute nennt man das cool Startup. Diesen Begriff damals gab es damals noch nicht. Und ich weiß noch, als diese Bank, die, ich glaube, bestimmt ein Jahr lang habe ich denen Businesspläne geschickt und gemacht, getan. Und dann rief die Dame der Bank, ich nenne den Namen jetzt nicht, aber die rief mich dann an und sagt, Herr Faller, Sie können vorbeikommen, Ihr Todesurteil unterschreiben. Und dann erklärte sie mir, Sie dürfen hier rechts unterschreiben, damit für jeden Cent, den Sie hier bekommen, haften Sie. Und übrigens, 9 von 10 schaffen es eh nicht. Lass mal hoffen, dass Sie der eine sind, der die anderen 9 wieder rausreißt, weil irgendwo müssen wir auch Geld verdienen.
Ja, mehr Motivation gibt es ja nicht.
Willkommen in der Startup-Welt, ja. Aber ich habe den Wahnsinn betrieben, trotzdem die Unterschrift runterzusetzen und wie schon eben beschrieben, viele, ja, das war schon ein steiniger Weg zwischendurch, aber wenn es gut läuft, I'm the king of the world, ja, und wenn es nicht so gut läuft, ja, dann möchte man am liebsten laufen gehen, aber man ist auch drin so verhaftet und auch mit der Leidenschaft noch dabei. Das Feedback der Kunden ist natürlich auch wichtig, aber da wussten wir, der Weg, den wollen wir gehen. Und
wart ihr denn da schon wir oder warst du da noch Einzelkämpfer dann oder hattest du da schon ein Team?
Naja, am Anfang eines Unternehmens ist man Geschäftsführer, Reinigungskraft, Marketing Chief, Sales Chief. Also das heißt, ich war erstmal alleine, habe die erste Mitarbeiterin war eine gute Freundin meiner Schwester, weil ich ja Unterstützung brauchte, jemand, der ans Telefon geht. Mein damals fast Schwiegervater, der hat mir geholfen, nachmittags den PKW vollzupacken, zum Kaufhof an der Kö zu fahren, die Geräte auszuliefern. Ja. Also das war wirklich so ein bisschen Pionierzeit. Die ersten Logistik habe ich bei mir im Wohnzimmer damals empfangen. Und möchte die Zeit auch nicht missen, aber es war schon eine harte Zeit. Wir hatten das Glück. Mein erstes Produkt, das war der Cubo, ein bunter Klangwürfel. Ich nenne ihn liebevoll meinen erstgeborenen Sohn. Den gab es nämlich damals in 10 Farben. Das war neu in der Audiobranche. Und zu Weihnachten haben wir dann diesen Weihnachtsbaum gebastelt mit den 10 Farben drin. Und Menschen riefen mich an und sagten, sag mal, deine Marke kennt kein Mensch. Und trotzdem stehst du hier in der Haupteinkaufsstraße im Schaufenster.
Überall.
Wie hast du das denn geschafft? Ja, und das ist zum Glück so gekommen, dass dieses Produkt, unser Cubo, unser erstes Soundsystem,
das
tatsächlich
war
ein Riesenerfolg war für uns. Ja,
cool. Großartig. Ja, dann hast du den Moondance angefangen.
So könnte man die Überleitung bringen.
War jetzt ein bisschen
platt,
die Überleitung, aber, ne? Aber man fühlt sich dann schon ziemlich gut, oder? Wenn dein Produkt so präsentiert zu Weihnachten und denkst, ey.
Ja. Ja, also das war tatsächlich großartig und auch nicht so erwartet, aber das war eine tolle Zeit.
Ich stelle mir das auch ein bisschen so vor wie ein Musiker, der so das erste Mal seinen Song im Radio hört und denkt so, jetzt ist es passiert, oder sein Video sieht, aber wahrscheinlich Radio, und dann so, jetzt geht's los.
Hm? Ja, schwer zu beurteilen, da ich keinen Song rausgebracht habe in meinem Leben.
Ja, das ist ja aber nie zu spät.
Es ja,
ist
du ja hast ja vollkommen recht. Spät. Ich kann ein bisschen mitsingen, wenn du möchtest.
Ja. Okay, wir hören jetzt Van Morrison mit Moondance von dem Album Moondance, sein drittes Soloalbum aus dem Jahr 1970.
Well, it's a marvelous night for a moon dance, with the stars up above in your eyes. A fantabulous night to make romance, neath the cover of October skies. You know the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. You know I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low. You know the night's magic seem to whisper and hush. You know the soft moonlight seems to shine in your blush. With you, my love, can I just make some more romance with you, my love? Well, I wanna make love to you tonight. I can't wait till the morning has come. Yet I know now the time is just right, and straight into my arms you will run. And when you come, my heart will be waiting to make sure that you're never alone. There and then all my dreams will come true, dear. There and then I will make you my own. And every time I touch you, you just tremble inside. Then I know how much you want me that you can't hide. Can I?
Moondance.
Jawohl. Ich glaube, das beschreibt wunderbar, worüber wir eben gesprochen haben. Das Gefühl von Musik drückt sich ganz toll in diesem Song aus. Also diese positive Energie, dieses Ambiente, was er da besingt, na, der Mond, das Licht des Mondes. Also das ist ein Gefühl von Liebe zur Musik, finde ich, dass er da interpretiert. Auch Amerika ist sehr Van Morris-lastig. Ich weiß gar nicht, wie populär der in Deutschland war oder ist. Sicherlich mehr als manch anderer, aber da drüben ist er wirklich ein absoluter Superstar.
Ja.
Und ja, dahin kenne ich den ziemlich gut. Und das ist ein Lied, was tatsächlich ja Lebensqualität, Lebensfreude für mich widerspiegelt.
Wann hörst du Musik? Wie viel Musik hörst du am Tag?
In der Sekunde, wo ich aufwache, geht die Musik an. Und meistens auch im Büro im Hintergrund und abends.
Und das nicht, weil ihr Geräte testet, sondern.
Nein, tatsächlich, weil ich auch sehr persönlich sehr viel Freude dran habe, aber auch sehr vielfältig, also sehr unterschiedlich. Also meine Stimmung, meine persönliche Stimmung oder mein Wunsch einer bestimmten Stimmung bestimmt ganz klar, was ich höre an Musik. Also okay. Es kann alles querbeet sein. Ich war jetzt am Wochenende mit meinem Bruder bei Peter Fox in Essen.
Okay.
Ganz cool. Andere Richtung, aber was für ein cooler Typ. Ne? Also ja, es war ein super Konzert. Also hat echt Spaß gemacht.
Live und extrem stark.
Total, total.
Mhm. Und Peter Fox ist natürlich auch ein Toskana-Fan.
Ja,
das ist voll live. Nicht vergessen.
Wir waren letztes Jahr, war ich auch in Italien tatsächlich, und auf der, ich glaube so zwei Tage bevor losen kam das Lied raus, es war gerade so auszuhalten, das eine Woche lang im Auto durchzuhören.
Der hat ja da Adriano Celentano mit eingebracht. Es hört sich eher an, als wenn er von unterwegs mal angerufen hätte.
Ja, ja.
Aber Italien macht was mit einem. Ich bin auch so ein Typ, wenn wir über die Grenze kommen, ab dann lege ich Adriano Celentano auf und dann geht's los. Ne?
Und fährst du dann auch ran und hast erstmal ein Espresso? An der ersten Bar?
Idealerweise ja. Ja, tatsächlich.
Ich weiß gar nicht, wie die Preise gerade sind. Liegen sie bei 1,20 jetzt schon?
Ja, ich glaube 1,10. Da sind die noch ein bisschen.
Ich würde vorschlagen, wir fahren ran und trinken Wein.
Ja,
ach, das so, ja gut.
Ganz wunderbare Idee.
Heute habe ich auch.
Ja, runter. Natürlich.
Wir machen, also es ist ja folgendermaßen, ich weiß gar nicht, wie du das siehst. Es gibt natürlich immer diese große Debatte, jetzt gehe ich von weiß auf rot, kann ich zu weiß zurückgehen, wie funktioniert das Ganze? Ich persönlich finde eigentlich schon, man kann auch sehr gut mal einen Rotwein zwischendurch trinken, dann wieder auf den Weißwein und hin und her. Wir bleiben jetzt beim klassischen Schema, machen dafür einen kleinen Umweg in unserer Reise und fahren so ein bisschen Richtung Mittelitalien nach Umbrien. Mhm. Eine Weinregion, ich weiß gar nicht, ob du es kennst, relativ nah an der Toskana gelegen, so ein bisschen im Landesinneren, relativ warm, schon recht intensive Weine. Das ist jetzt ein Weingut, das zu der Familie Antinori gehört. Ich glaube, Antinori, ein durchaus bekanntes Weinhaus in der Toskana. Also wenn man mal da ist, allein das Weingut sich anzuschauen, ist wirklich schon Besuch wert. Das ist futuristisch. So beschreibt, es ist riesig, wahnsinnig groß. Antinori ist natürlich auch ein wahnsinnig großer Betrieb. Das ist jetzt der Bramito, das ist ein reiner Chardonnay vom Anwesen Castello della Sala. Ganz schön, es ist im Grunde eine ganz alte Burgfestung als Gemäuer. Dazu gehören 500 Hektar Land, 170 davon unter Rebe, also allein 170 Hektar Rebe, das muss man sich auch mal vorstellen. Das sind natürlich schon krasse Zahlen. Ich hatte diesen Wein letztes Jahr das erste Mal wieder, ich sagte es gerade, wir waren mit ein paar Freunden in Italien und haben eine kleine Reise gemacht und wir saßen in Florenz in einer unglaublich coolen Bar und die Karte war gar nicht so gut ausgestattet, die Weinkarte, das Essen war aber sehr gut. Und als ich diesen Wein gesehen habe, das dann nach Jahren mal wieder bestellt und mich persönlich jetzt echt wieder abgeholt. Es ist schon eine Stilistik von Chardonnay, die sehr, sehr breit ist, sehr opulent, sehr fett ist, hat alles sehr viel Holz gesehen. Man, so ein bisschen dies fast so leicht vanillige, karamellige in der Nase, ein bisschen diese dunklere Intensität. Ich mag sowas tatsächlich sehr, sehr gerne mal trinken. Ganzen Abend wäre es mir, glaube ich, ein bisschen zu schwer. Aber auch mal wieder zu zeigen, wenn wir Chardonnay im Norden jetzt gerade hatten, jetzt mal wieder ins Landesinnere ein bisschen diese barockere Stilistik. Ne? Das erste war so ein bisschen moderner, ein bisschen verspielter. Das ist schon sehr klassisch und so ein bisschen mehr in die Fresse. Ne? So, bisschen dichter.
Mir gefällt er gut, aber ich würde zum Lageda zurückgehen.
Me as well. Also ja, der wunderbar.
Ja,
hätte ich den vorher nicht getrunken, hätte ich den in Lobgesang gegeben, aber tatsächlich war der davor eher mein Geschmack, ja.
Ich glaube, das ist eigentlich auch immer ganz spannend. Ich glaube, Chardonnay ist ja so eine relativ verbrannte Rebsorte tatsächlich. Also viele Leute haben doch eine gewisse Aversion gegen Chardonnay. Ich glaube, beim Thema USA wieder sind, weil natürlich einiges von da damals kam. Es ist aber eine Rebsorte, die nicht umsonst auf der gesamten Welt angebaut wird und das hat seine Hintergründe, ne? Und das ist im Grunde, dass Chardonnay sehr anpassungsfähig ist. Und es kann sehr gut funktionieren. Und dann ist natürlich auch viel das Winemaking. Ne? Hier sind natürlich bei Lager, da sind es große Betonfässer, Stahlfässer, Holz. Hier ist es alles überwiegend neues Holz. Ich glaube, das merkt man natürlich auch so ein bisschen, weil einfach so ein bisschen diese Dichte und Struktur sich ein bisschen verändert. Cooler Wein, macht viel Spaß.
Wo liegen wir denn da preislich eigentlich?
Oh, da müssten wir so um und bei inzwischen 30, 40 Euro liegen. Also die haben schon krasse Preissprünge gemacht. Da gibt es noch den Conte della Vipera, das ist noch ein weiterer Wein. Also die haben so zwei, drei Weine in einem Sortiment quasi von diesem Betrieb. Ist eine eigene Stilistik.
Ist jetzt nicht unbedingt ein Daily.
Nee, genau. Ich wollte gerade sagen, also es ist schon, wie gesagt, wir saßen halt in Mailand in dieser Bar und er kostete, also ich habe ihn bestellt, weil ich nicht glauben wollte, dass er nur so wenig kostet. Das ist natürlich aber so ein bisschen das Thema in Italien. Ich glaube, wir haben davon die Flasche irgendwie für 35 Euro im Laden getrunken. Ne? Und das macht dann schon sehr viel Spaß und dann ist mir auch versucht, ach komm, das ist doch ganz geil eigentlich.
Dann machen wir das mal machen.
Dann kann man das auch mal machen. Aber immer wieder spannend, sowas mal zu probieren.
Ich finde ihn gut. Also so nicht, aber wir sind ja schon, wie gesagt, ganz, ganz gut hochgelevelt. Weißt du noch, wann du deinen ersten Wein getrunken hast, Marcel?
Ich werde so 17, 18 gewesen sein.
Ach so.
Wahrscheinlich um den Dreh, würde ich tippen, ja. Ja.
Das ist spät.
Ja, ich weiß.
Was gab's denn vorher?
Ja, Bier halt, klasse. Ich komme ja da aus dem Rheinland, Nähe Düsseldorf. Da war tatsächlich in frühen Jahren Diebels alt. Das war so die bekannte Brauerei in unserer Region. Und das war halt die Jungs so mit 15, 16. Da musste man, um ein bisschen cool zu sein, natürlich mithalten. Aber Bier war so der Standard
trinkt
man
damals. Kein Weinchen, ne?
Nee, das war mein bester Freund, der hieß damals Dr. Diebels.
Alles klar.
Also das war sein Nickname. Und aber irgendwann, ja, ich glaube, das ist auch so ein Thema im Laufe des etwas älters werden, erste Freundin dann möchte man doch schon sich ein bisschen von der besseren Seite zeigen, als sagen, guck mal, hier hast du eine Flasche Bier. Dann fängt man dann an, ein wenig in Richtung Wein zu wandern.
Der kann schneller.
Ja, genau.
So, und jetzt die andere Frage, deinen ersten Plattenspieler, beziehungsweise deine erste Hi-Fi-Anlage, wann hattest du die denn? Und was war es für eine?
Und an dieser Stelle folgt jetzt ein bisschen Werbung. Und wer uns schon länger zuhört, der weiß, wir spielen unsere Vinyls mit einem Platinum-Plattenspieler von Sonoro ab und sind von dem absolut begeistert. Denn Sonoro steht seit über 15 Jahren für German Audio Design und vereint in seinen Produkten herausragenden Klang, anspruchsvolles Design und einfachste Bedienbarkeit. Neben Plattenspielern, Hi-Fi-Receivern und Lautsprechern kennt man Sonoro wahrscheinlich vor allem für seine All-in-One-Audiosysteme, wie das Meisterstück. Der Clou beim Meisterstück: in einem Gerät bekomme ich alles, was mein Musikliebhaberherz begehrt. Denn in dem kompakten Gehäuse sind neben Radio und CD zahlreiche moderne Musikquellen wie Bluetooth, Apple AirPlay, Google Chromecast, Spotify und Tidal Connect integriert. Und über AUX, USB, HDMI und alle weiteren gängigen Eingänge lassen sich natürlich darüber hinaus weitere Geräte anschließen, wie natürlich auch der Plattenspieler. Und das fein abgestimmte 2.1-System bietet dank 5 individuellen Class D-Endstufen einen beeindruckend breiten Stereo-Sound. Wer also den Platz oder auch die Kosten für eine Einzelkomponentenanlage scheut, sollte sich das Meisterstück mal echt genau angucken. Und angucken ist hier wörtlich gemeint, denn neben dem beeindruckenden Sound sieht das Teil auch noch richtig gut aus. Das Auslasern zum Beispiel der geometrischen Form in der Aluminiumfront vor den Speakern dauert ganze 45 Minuten in der Produktion. Also da hat man sich es definitiv nicht einfach gemacht, damit dieses Meisterstück richtig gut aussieht. Das Meisterstück bzw. alle Informationen dazu findet ihr online unter sonoro.com. Das war die Werbung und weiter geht's. So, und jetzt die andere Frage: deinen ersten Plattenspieler bzw. deine erste Hi-Fi-Anlage, wann hattest du die denn? Und was war es für eine?
Ja, sehr gerne. Also die Reise mit dem Cubo, die damals begonnen hat, hat dann natürlich, das war ja ein, ich sagte, ein bunter Klangwürfel, wir sagen, ja, der schönste Sound in jedem Raum. Und irgendwann war uns bewusst, dass wir doch für, dass jeder Raum einen gewissen anderen Anspruch hat. Ja, das heißt also, wenn ich morgens im Bad bin, meinetwegen, und ich stehe unter der Dusche, jetzt spielt mein Lieblingslied, aber die Musik ist so leise, weil das Wasser jetzt an ist, wie ändere ich das? Und so haben wir überlegt, was können wir denn in jedem Raum rund um den Menschen machen? So ist bei zum Beispiel unserem Stream, habe ich eine wasserdichte Fernbedienung. Das heißt, wenn ich sage, geiles Lied, dann drücke ich dann halt unter der Dusche oder in der Badewanne, verändere die Musik. Und so haben wir für jeden Raum ein individuelles Produkt entwickelt, für die Küche, fürs Schlafzimmer, für so. So, und dann kamen wir irgendwann ins Wohnzimmer und da haben wir unser Meisterstück entwickelt, eine All-in-One-Lösung. Gehe ich gerne gleich nochmal drauf ein, weil es was ganz Besonderes. Aber irgendwann hatten wir so für jeden Raum ein tolles eigenes Produkt entwickelt. Naja, die irgendwann kannibalisieren die sich gegenseitig. Und wir wollen natürlich, ich bin ja Unternehmer, ich bin zielorientiert und freue mich, Menschen zu begeistern. Und sagte, was kommt denn als nächstes? Und da haben wir uns natürlich mit unseren Kunden, mit unseren Händlern, die Fachhändler in Deutschland, die wirklich auch wissen, wovon sie sprechen, zur Rate gezogen, haben gesagt, sag mal, was sollten wir denn als Sonoro als nächstes machen?
Ja.
Und deren Aussage war, ihr könnt ganz tolles Design, ihr könnt super einfache Benutzerfreundlichkeit. Das sind zwei Aspekte, die bei vielen nicht so gelingen. Wenn ihr einen Verstärker bringen würdet, einen richtig guten, also jetzt nichts, wo man sagen kann, ach, das ist jetzt Einstiegsklasse, sondern etwas, was wirklich sich toll anhört. Spitzenklasse gibt es natürlich irgendwas für 20.000 Euro oder 10.000 Euro, aber etwas, wo man sagen kann, das kann sich Otto Normalverbraucher auch noch leisten, dann glaube ich, dass ihr hier einen Markt hättet, der unterversorgt ist und das kann was ganz Tolles werden. Und so wurde unser Maestro geboren. Das war unser erster Schritt in die HiFi-Welt und ich muss sagen, das Glück, was ich habe, das sind meine Entwickler und meine Produktmanager für den Bereich Audio. Ja, das sind die Nerds, die Fans, ja, die wirklich das auch Musik zelebrieren in einer Art, wo man sagen muss, das ist wirklich toll und deren Ehrgeiz musste ich nicht lange kitzeln. Also die sagten, was, das machen wir jetzt, da sind wir dabei. Und da haben wir dann angefangen, wirklich so unseren ersten Hi-Fi-Amplifier zu entwickeln, der viele Funktionalitäten innehaben soll, dass ich auch mit meiner App Musik streamen kann, dass ich aber genauso noch die gute alte CD hören kann, versuchen, die Brücke zu schlagen zwischen alter, verlässlicher, gelernter Technologie auch noch Radio und so weiter.
Das ist aber auch total wichtig, ne, dass ich auf das eine nicht verzichten muss, sondern dass ich irgendwie eine Lösung habe und nicht viele kleine Einzellösungen.
Ganz genau. Das war für uns wichtig, weil irgendwo, wogegen kämpften wir an? Der alte HiFi-Turm, ja, da sind so, ich kenne das auch noch aus meiner Kindheit, fand das auch sehr cool, das Kassettendeck, das Radiodeck, ja. Der Equalizer, der Plattenspieler und was sonst noch alles ging. Und zwei große Türme daneben und wir wollten halt ein schickes, schönes Design im Klavierlack, edel aussehend, einen schönen, schweren Drehregler, wo es noch Freude macht, wo ich noch fühle, das ist wie so ein Schweizer Tresor, wo ich drum drehe. Genau das wollten wir erschaffen, aber halt mit Technologie, die gelernt ist und gleichzeitig aber dieser Komfort auch, na, muss man sagen, Streaming in hoher Qualität, hört sich auch fantastisch an. Aber genau das wollten wir, diese
Brücke klingt jetzt alles so einfach, das wollten wir, das haben wir auch gemacht, aber...
Ja, der Pain da dahinter. War ein bisschen
Pain dabei wahrscheinlich. Ja, ne? Ja, wo produziert ihr denn eigentlich?
Also wir entwickeln jedes einzelne Produkt hier in Deutschland. Ja. Wir haben unser Ingenieursteam hier, aber wir produzieren im Fernost.
Ja.
Kommen auch nicht drum herum, sonst müsste ich nochmal eine Null hinten dran packen.
Wahrscheinlich, klar.
Und das ist vor aber allen eben klar, glaube ich. Ne? Die ganze Technologie, die kommt ja aus Fernost. Ja, also wir müssten alles hierhin importieren und bauen uns dann hier zusammen. Im Grunde ist die Zusammensetzung für den Fernost statt. Aber wir haben auch unser eigenes Team vor Ort. Also wir sorgen für 100% Quality Management und sorgen dafür, dass die Produkte auf einem Qualitätsniveau sind, was wirklich gut ist.
Mhm. Ja. Weil ihr ja auch immer sagt, klar, German Audio Engineering, weil es hier eben entwickelt ist. Ne?
Ja, also wir sprechen von German Audio Design, so wie jeder, der weiß, was
German... Habe ich was Falsches gesagt? Engineering gesagt.
Nein, weil wir tatsächlich, jeder kennt German Car Design, dann hast du Bilder im Kopf.
Ja.
Wir verkörpern German Audio Design. Wenn man sich das neue Meisterstück anguckt, das ist, wenn ich jetzt die Historie von Cubo und Sonoro die ersten Tage betrachte, das ist eigentlich so das Ziel gewesen, wo ich irgendwann mal hin wollte. Und man muss sagen, jetzt sind wir an einem Punkt angekommen, wo wir wirklich das verkörpern durch die Feinheit des Industrial Designs in Kombination mit einem richtig guten Klang und halt letztendlich auch diese Schönheit der Benutzerfreundlichkeit, dass jeder auf den ersten Blick sieht, ah ja, das funktioniert, ich weiß, wie es geht. Das ist super einfach.
Ich finde es bewundernswert, immer diese Vision auch zu haben, dann wo ich hin will. Welche Vision hattest du denn 2006? Was hast du denn gesagt? Was soll da mal stehen? Hast du dir irgendwas aufgeschrieben eigentlich?
Damals?
Ja, einen Satz?
Ja, einen Satz nicht in dem Sinne, aber ich kann dir eins sagen, ich glaube, dass jedes Unternehmen ist gleich, der Weg ist das Ziel. Ja, also du hast natürlich irgendwas vor Augen und damals wusste ich auch, es wird nicht beim Cubo bleiben, sondern ich möchte ja für Menschen, die einen hohen Anspruch an Design, an Klangqualität und an dem ganzen Erlebnis, Schönheit des Designs und der Musik miteinander zu verbinden. Also ich hatte schon ein Audiosystem fürs Wohnzimmer vor Augen, aber noch nicht jetzt so im Detail.
Du musstest nur eben den Einstieg schaffen, ne? Und
genau.
Damit hätte man auch nicht starten können.
Ganz genau. Mit den Budgets, ich hatte eben gesagt 5.000 Euro, da muss man gucken, wie kommt man klar.
Wir hatten schon eine Träne im Auge.
Danke dir. Nein, aber wir haben es tatsächlich geschafft, direkt von Anfang an zumindest profitabel, auch nicht hohe, aber wir waren profitabel. Und natürlich war der Weg auch mit Fehlern begangen, weil zur gleichen Zeit, leider zufällig oder gut zufällig, da kam eine andere Firma, die Welt des Musikhörens komplett verändert hat. Ich rede jetzt von 2006 bis 2008, kam eine Firma Apple, die hat auf einmal alles verändert, wie wir Musik heutzutage hören. Ja, das wissen wir. Durch den iPod kam das zuerst, obwohl die MP3-Player ja eigentlich auch eine gute Idee waren. Ich kann meinen Chipsets reinpacken.
Ich meine, ich würde einfach mal sagen, um mit Udo Lindenberg zu sprechen, ihr habt euer Ding dann gemacht. Trotz der Widrigkeiten, trotz der Hürden.
Großartige Überleitung, vielen Dank.
Udo.
Irgendwann da auf der Wiese vorm Hotel. Provinz. Und wenn auch jeder sagt, du spinnst, du wirst es genauso bringen. Mach's auf die charmante Art, mal elastisch, manchmal hart.
Mach's auf die charmante Art, mal elastisch, manchmal hart. Ist das denn ein Haifischbecken? Das Haifi-Audio-Becken?
Ja, ja, aber ich glaube, was uns ganz gut gelungen ist, ist, uns mit unserem eigenen Sono-Style zu differenzieren gegenüber den Wettbewerbern. Das bin ich auch sehr happy drüber, dass wir schon rausgefunden haben, unser Zielkunde, den spricht die Sprache manch anderer Marken vielleicht nicht zu 100% an. Derjenige, der den ästhetischen Anspruch im Audio auch sucht, also den Blickfang, ne, in der Küche, das schöne bunte Soundsystem oder im Wohnzimmer etwas, wo man sagen muss, wow, das sieht aber cool, also was hast denn da? Und da ist, muss ich sagen, uns doch gelungen, uns zu differenzieren. Und deswegen, ja, es ist ein Haifischbecken mit Sicherheit, es ist ein großer Markt. Aber wir sind halt Sonoro. We are Sonoro, wir machen es anders. Ne? Ich sage mal so schön, we make sound look beautiful. Und ja, das ist das, was, glaube ich, wir ganz gut hinkriegen.
Ich glaube, man darf auch gar nicht so viel gucken, ne? Nach links und rechts. Natürlich muss man klar sehen, was passiert, aber wenn ich immer schaue, da und da und da, hey, da machst du nicht dein Ding.
Das ist genau der Fehler der frühen Tage gewesen, genau in dieser Apple-Welt. Also da machst du wirklich den Schulterschluss zu gerade eben. Mein Ingenieur kam vor 15 Jahren zu mir und sagt, Marcel, was wollen wir nächstes Jahr unterm Tannenbaum legen? Weil wenn wir jetzt nicht loslegen, ist zu spät. Was habe ich getan? Was machen alle die anderen? Was ist erfolgreich? Und dann waren wir auf einmal eine MeToo-Produktmarke, die Apple-Produkte entwickelt hat. Und irgendwann habe ich gemerkt, nee, das kann nicht sein. Wer ist denn unser Zielkunde, wie schon eben beschrieben? Und seitdem machen wir unser Ding ganz genau. Und glücklicherweise, ich meine natürlich, na, das ist so sehr viel, was ich gerne haben würde im Leben. Aber zum Glück habe ich genug Zeitgenossen, die sagen, ich finde das auch cool. Will ich haben, und das ist, glaube ich, auch so ein Stück weit diesen Menschen mit einem, der das Besondere sucht, den finden wir, genau aufgrund dieser Differenzierung.
Wie gesagt, ich finde es bewundernswert. Ich genieße das auch, dir zuzuhören und in diesen Geschichten, die jetzt so ganz locker klingen, aber ich möchte da teilweise nicht dabei gewesen sein. Oder gerade doch, ich weiß es gar nicht.
Ja, ich bin zum Glück relativ stressresistent.
Bist du, ne?
Ja, es war immer so, jeden Morgen aufstehen, Boxhandschuhe anziehen, ab in den Ring. Und das war, aber ganz ehrlich.
Aber es gab auch schlaflose Nächte, oder?
Ja, die gab es auch. Aber ganz ehrlich, wenn es auf einmal langweilig wird, weil es einfach alles läuft, oh, ja, das macht mich verrückt. Ja. Ne? Also ich muss da auch ein bisschen diese Adrenalin muss ich spüren. Ansonsten, ja, dann komme ich aber lieber, mein Team, ja, hat dann manchmal auch seine eigenen Herausforderungen, weil dann, wenn ich zu viel Langeweile habe, komme ich wieder mit neuen Ideen um
das
die Ecke.
Das kann man sich auch ein bisschen vorstellen,
ja,
bei dir.
Ja, ich bin ein Perfektionist und da kämpfe ich manchmal um 4 Millimeter in der Breite, der Höhe des unserer Audiosysteme. Oder inwiefern wir den komplizierten Weg gehen. Ja, also unser neues Meisterstück, da fängt's an mit einem Holzkorpus. Mhm. Ja, warum? Weil das klingt nun mal ganz anders, als wenn ich jetzt dieses eben genannte Plastic Fantastic habe. Das wird dann Klavierlack veredelt. Und dann setzen wir eine Front drauf, die lasergeschnitten wird. 45 Minuten, jede einzelne Front in der perfekten Geschwindigkeit, in der perfekten Temperatur, weil ansonsten verbiegt sich alles. Und die Wettbewerber gucken und sagen, was machen die so einen Blödsinn? Ja, weil es die anderen nicht können, weil wir etwas ganz Besonderes, das soll dann ja schweben in der Front.
Ich habe dich vorhin gefragt, ob du ein Nerd bist. Du bist einer.
Ich bin Perfektionist, sagen wir mal so.
Ja, okay, aber Nerd ist jetzt auch kein Schimpfwort, finde ich. Ne?
Also da hast du recht.
Ich finde, Perfektionismus ist schon nerdig, finde ich. Ne? Also so wie du es beschreibst. Aber klar, dann kommt auch wirklich was Geiles dabei raus. Und ich glaube, dir ist es dann auch egal, denn du sagst, ob es jetzt jeder eurer Kunden sofort merkt, ja, aber irgendwann merken sie es.
Ja.
Ja? Und sie honorieren es. Und ihr habt bestimmt mittlerweile in all den Jahren, wenn ich richtig rechne, 18 Jahren, auch schon einige Fans gesammelt. Genau wie der, den wir eben gerade gehört haben. Ich bin mal wieder der Meister der Überleitung. Udo Lindenberg hat nämlich von dem Album, das wir eben gehört haben, MTV Unplugged, Atlantic Suite, aus dem der Song Mein Ding war, 1,1 Millionen Exemplare verkauft. Es war sein erstes Nummer-1-Album? Nein, sein zweites Nummer-1-Album. Aber schon eine ganz, ganz große Nummer. Über 1 Million Einheiten verkauft. Wahnsinn.
Ja.
Und der hat Fans. Und die sind auch mitgewachsen. Und eure Fans sind wahrscheinlich auch mitgewachsen. Gibt es noch welche, die sagen, wir sind von der Stunde 1 an dabei?
Auf jeden Fall. Ja, ja, also sowohl Händler, ja, die sagen, ich habe doch damals den ersten Kubo in Pink verkauft und freue mich immer noch, dass ihr so einen tollen Weg gegangen seid und natürlich auch heute, ich sage mal so, ich kriege manchmal Liebesbrief von 70-jährigen Herren, die sagen, guck mal, mein Wohnzimmer sieht so aus und ich liebe es, jeden Morgen auf den Knopf zu drücken und den Tag mit guter Musik zu starten. Also dahingehend, das haben wir schon, das muss man sagen. Also wir machen das schon, glaube ich, dass unsere Kunden, wir sind ja nicht nur froh, wenn die ein Produkt kaufen, auch wenn die mal ein Problem haben, sind wir für die da. Und das merkt man, dass diese Love-Brand, das ist das, was ich hier eigentlich, das ist mein Drive. Ich möchte eine Love-Brand erzeugen, wo Menschen Spaß haben, diese Marke zu besitzen, auch stolz drüber reden. Und
ihr solltet ihn mal sehen jetzt, wie er da aufgeht, wie er lächelt, wie er.
Das macht
kannst
der Wein
auch ewig
aus.
Reden, ne? Nee. Du kannst, aber du bist das auch, ne?
Ich befürchte schon, ja.
Du bist das, ne? Und deine Mitarbeiter und deine Kollegen, nennst du die Mitarbeiter? Wie nennst du die?
Sonorians.
Sonorians.
Wir sind die Sonorians,
wow,
natürlich.
Das ist cool.
Ihr Lieben, ihr habt doch noch was im Glas.
Oh, ja.
Ich glaube, es wäre noch mal Zeit, was zu probieren. Und zwar können wir dann jetzt ein bisschen den Weg zum Rotwein. Wir gehen nochmal die kleine Reise in Norditalien, aber jetzt ein bisschen in den Westen, ins Piemont. Ich glaube, das Piemont natürlich durch Barolo Barbaresco weltbekannt geworden. Hier gibt es einen Namen, Giacomo Bologna, ein herausragender Produzent, leider vor einigen Jahren verstorben. Und der hat hier mit dem Weingut Breida, genauer gesagt, das Breida sitzt in Asti, Asti im Piemont, einen Barbera kreiert. Und das ist, glaube ich, die Grundidee, Barbera, Dolcetto, zwei so Rebsorten, die in den letzten Jahrzehnten eigentlich immer nicht ganz so leicht hatten, jetzt aber so langsam durch das Thema Klimawandel, Global Warming, immer spannender werden. Weil, und ich glaube auch so ein bisschen das Trinkverhalten hat sich sehr geändert, diese ganzen hochintensiven, schweren Rotweine mit viel Alkoholvolumina, die im Zweifelsfall vielleicht auch nochmal so 20, 30 Jahre liegen gelassen werden müssen, bevor sie sich dann wirklich entfalten, das ist so ein bisschen aus dem Trend geraten. Und genauso hast du hier als Barbera, es ist eine Rotweinrebsorte, die man sehr viel Saftigkeit mitbringt, eine Kühle mitbringt, oft so was leicht ätherisch-kräutriges mitbringt. Was natürlich im Piemont ideal ist, weil Piemont leitet sich ja von dem Wort Piet und Monte ab, also zu Fuße des Berges. Du hast halt tagsüber diese schöne Vegetationsperioden, schöne Sonne und nachts dann doch wieder ein bisschen Kühle. Dadurch kann es tagsüber schöne Frucht und Reife entwickeln und nachts bildet es die Säure. Das ist für mich in den letzten Jahren eigentlich so ein Thema, das leicht gekühlt, gerade im Sommer auf einer Terrasse vor Ort, irgendwie schöner geht es eigentlich auch nicht mehr.
Jetzt habe ich Bilder im Kopf.
So soll das sein.
Salut.
So
wohl,
salut.
Dann können wir die Flasche mal sehen. Wir dürfen es ja sehen,
genau. Montebruna. Mm. Absolut toller Wein. Also auch wieder so ein Thema, ein Etikett, das durchaus auch ja, ein gewisses Renommee hat. Ne? Also schon auch einer der etwas mehr verkauft auch in Barberas, aber für seine Zunft ein unglaublich spannender Wein und ein sehr, sehr schönes, ein sehr schöner Vorstellungswein, ne? Weil das, glaube ich, so ein bisschen, Giacosta hat das schon vor Jahrzehnten gemerkt, was man dieser Rebsorte Gutes tun kann und wo man da hingehen kann mit dieser Rebsorte. Und hat da einigen ein paar Längen voraus gehabt.
Kann man trinken.
Absolut, kann man trinken.
Absolut. Nicht so schwer, wie du schon sagst.
In genau.
So einer schönen lauen Sommernacht. Ganz wunderbar.
Leicht gekühlt. Auf wie viel Grad haben wir den jetzt?
15 Grad, finde ich immer ideal. Und das Thema ist ja auch warm, also gerade beim Rotwein, ne? Warm wird es ja von selber. Und gerade wenn es irgendwie auch ein bisschen wärmer draußen ist oder drin, wo man sitzt, lieber ein bisschen zu kühl das Ganze haben, 13 bis 15 Grad. In dem Moment, wo ich es aus dem Weinschrank raushole, meine Hand drauflege, das eine warme Karaffe, ein warmes Glas gebe, die Temperatur geht so schnell hoch.
Aber das darf man mit jedem Rotwein, ja?
Ja.
Weil ich hatte gestern Abend einen Primitivo, einen sehr schönen. Und die Dame, ja, der stand dann halt auf der Theke bei dem Italiener.
Ja.
Ich sage ganz ehrlich, draußen sind es 30 Grad,
geht
das
nicht.
Kann nicht sein. Ich dachte, ich stelle dir mal 5 Minuten ins Kühlhaus. Sorry, das war leider eine Katastrophe.
Auch nichts,
ne?
Das
war
nichts.
Aber, ja. Okay, hören wir Musik? Alternative Rock aus den USA. Die Goo Goo Dolls und wir hören?
Iris.
Vom Greatest Hits Volume 1 Album. Bitteschön.
Know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't wanna go home right now. And all I could taste is this moment, and all I can breathe is your life. And sooner or later it's over,
Aber man mag da kaum rausgehen, ne? Aber alles hat irgendwann ein Ende.
Leider.
Und dann
leider
wieder einen neuen Anfang.
So ist
bestimmt.
Es.
Iris. Wieso Iris?
Ja, jetzt komme ich wieder aufs Amerikanische zu sprechen. Du hast es schon anmoderiert. Also eine Band, die in den USA super erfolgreich ist. Und ich habe mich damals tatsächlich in diese Band auch ein Stück weit verliebt, weil die unglaublich tolle Musik kreiert, mit Tiefgang, ja, auch die Texte, wenn man sich hier anhört und durchliest, ganz toll und leider, oder beziehungsweise das leider, aber hier nicht so bekannt.
Aber das ist auch das Tolle, finde ich, in diesem Podcast, dass man nicht nur Weine kennenlernt, sondern auch immer wieder neue Musik
total
entdeckt und natürlich auch Altbekanntes hört. Und was ich sowieso finde, also ich meine, wir haben ja jetzt Musik aus den 70ern, 80ern und 90ern. Und es gibt ja extrem viele junge Menschen, die wieder diese, ich sag mal, despektierlich, altes Zeug hören und das auf Vinyl.
Total.
Jetzt möchte ich mal auf euren Sonoro Platinum kommen. Der ist schlicht und ergreifend einfach schön.
Mhm.
Und auch klanglich super. Komm jetzt mal wieder auf Wetten, dass.
Ja.
Würdest du raushören bei Wetten, dass, von welchem Gerät das abgespielt ist?
Das heißt, von welchem Plattenspieler jetzt?
Ja, von welchem Plattenspieler. Wenn du ein und denselben Song, wir nehmen einen Referenzsong,
ja,
wir fangen mal, ne, wir nehmen, meinetwegen nehmen wir Hotel California, würdest du hören, ob das von einem deiner Plattenspieler abgespielt ist?
Also ich würde hören, und das ist, was du eben sagtest, man muss gar nicht so oft links und rechts gucken. Natürlich, mein Team, die hören sich schon an, was macht der Wettbewerb so. Aber ich persönlich sage mal, wir machen unser Ding. Und ich finde, dass der Platinum tatsächlich vor allen Dingen mit diesem Nagaoka, mit der Nadel, die ganz speziell ist aus Japan, sich wunderbar anhört. Und ich würde den raushören, wenn man jetzt mehrere nebeneinander spielen lässt. Aber wir machen unser Ding. Deswegen, ich kann dir jetzt nicht sagen, wie die anderen sich anhören.
Und auch in dieser Episode haben wir einen ganz speziellen Musiktipp für euch. Und da geht es um Alphaville. Ihr erinnert euch vielleicht, vor einiger Zeit hatten wir Marian Gold von Alphaville zu Besuch. Und jetzt ist es soweit. Die Band feiert ihr 40-jähriges Jubiläum. Und dazu gibt es eine karriereübergreifende Werkschau dieser Pop-Ikonen. Und die heißt Alphaville Forever Best of 40 Years und erscheint am 27. September 2024. Da drauf sind 40 Songs und die sind gebündelt in 3 CDs und natürlich auch überall abrufbar auf den digitalen Plattformen. Und jetzt wird's wichtig für uns Vinylfreunde. Es gibt natürlich auch eine gekürzte Vinylversion, eine 180 Gramm Vinyl mit allen wichtigen Songs von dieser Band. Also, Alphaville Forever, Best of 40 Years, ab 27. September. Ab 2.11. geht die Band auf Tour. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Alphaville Forever Young. Weiter geht's mit Marcel Faller.
Ich kann dir jetzt nicht sagen, wie die anderen sich anhören, das gebe ich zu.
Okay, aber ja, würdest du schon...
Absolut.
Du erkennst ihn.
Ja.
Großartig. Haben wir noch einen Wein?
Im Nachprogramm.
Wir
haben noch einen Whisky.
Haben wir noch einen Whisky, genau. Aber was steht denn dies Jahr unterm Weihnachtsbaum?
Das ist eine gute Frage. Wir bringen einen neuen Platinum raus dieses Jahr.
Neuen?
Der nächsten. Der hat eine Endabschaltung. Das heißt, dass, wenn die Platte zum Ende kommt, er die Nadel automatisch anhebt. Das ist bei den hochwertigen Plattenspielern gar nicht so üblich. Aber wenn man vergisst, die Nadel hochzuheben und er läuft immer weiter, dann ist diese tolle, teure Nadel irgendwann dahin. Und da haben wir uns auch mit zusammen mit unseren Handelspartnern gemerkt, wir müssen da was tun. Deswegen kommt der neue Platinum sehr schick.
Hier, ich melde mich gleich.
Kennst
ich habe
ja
den ersten Kunden. Ich kenne das ganz genau. Super, finde ich super.
Klasse.
Ja, eigentlich gar nicht so ein wildes Ding, wahrscheinlich, so vom Gedanken her.
Genau.
Aber technisch umzusetzen, gar nicht so
es
einfach.
Es ist ein neues Produkt, ganz ehrlich.
Es ist ein komplett neues Produkt,
ja. Ist es.
Okay, ja, dann ist ja der Weihnachtsbaum, können wir den Weihnachtsbaum ja schon mal aufstellen bald. Ne?
Mit Sicherheit.
Oder wann kommt er?
Ja, vor Weihnachten, also ich schätze mal Anfang November.
Achso, sind das dann auch immer so die Zeiten, wo man neue Produkte launcht?
Wenn, oder? Idealerweise ja.
Wenn dann, dann. Wenn
idealerweise dann, dann. Ja. Das sind so Herausforderungen, die man jedes hat. Aber wir wollen natürlich Produkte in den Markt bringen, die wirklich top sind und reif sind. Keine grünen Bananen, wie wir intern sagen. Das heißt, mittlerweile nehmen wir uns die Zeit, dass wirklich ausgereifte Produkte kommen.
Wie lange dauert das dann, diese zweite Generation jetzt zu entwickeln?
Also bei dem Plattenspieler geht es etwas schneller, ist so ungefähr 7-8 Monate, aber ich sag mal, ein neues Soundsystem, was wir von bottom-up kreieren, bist du schon zwei Jahre.
Wow.
Ja, also sind einige in der Pipeline gerade, die erst in 2025, manche sogar erst Anfang 2026 kommen werden. Ich freue mich riesig drauf, aber ich bin halt ein ungeduldiger Mensch, deswegen beiß ich meine Fingernägel fast jeden Abend.
Ich mutmaße auch mal, dass du uns nicht mehr verraten willst, aber wir laden dich wieder ein.
Ja, ja.
Machen wir es so.
Ich würde mich riesig freuen.
Du hast sicherlich noch ein paar andere Musiken auf Lager und dann fahren wir halt durch Spanien nächstes Mal.
Wunderbar.
Auch gut. So, wunderbar. Auch nicht schlecht. Haben wir jetzt noch einen?
Wir sind durch, aber ich glaube, es gibt gleich noch einen geheimen Schluck für uns alle.
Einen geheimen Schluck für uns? Ah, dann seid ihr leider raus. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns mit Prince. Und was
Purple wollen wir? Rain.
Ja, okay.
Klassik.
Aber auch aus deiner USA-Zeit. Die USA hat dich schon geprägt, ne?
Scheint so. Also es wird mir gerade selber bewusst, wie stark ich da beeinflusst wurde. Tut mir leid, es sollte italienisch sein, aber beim nächsten Mal. Spanisch habe ich auch eine Vergangenheit, also da können wir dann tiefer eintauchen.
Dann Teil 2 in Spanien.
Fortsetzung folgt. Also, hört jetzt nochmal rein bei Prince und Purple Rain und ist immer wieder schön, ne?
Dankeschön, also, war klasse, wirklich.
Vielen Dank, dass du da warst und uns dein Sonoro mitgebracht hast. Wir freuen uns auf
Platinum 2, genau.
Okay. Ja. Einfach zu merken. Ja. Jetzt nicht warten, ihr müsst jetzt nicht warten, bis der rauskommt. Ihr könnt euch auch noch die 1 holen, ne? Das ist auch noch fein. Auch noch fein. Also, vielen, vielen Dank. Marcel Faller, Sonoro. Sonoro. Wie kommst du eigentlich auf Sonoro? Ich weiß nicht, ich mache immer noch mal eine extra Runde.
Ja, jetzt kommen wir zum Spanischen. Sonoro heißt klangvoll auf Spanisch. Nächste
Session. Es macht Sinn.
Bitte schön.
So viele Fragen für die zweite Runde.
Den Rest klären wir jetzt unter uns. Tschüss. Schön, dass ihr dabei wart. Ciao, ciao. Herzlichen Dank. I never meant to call you with pain. Die Weine, die wir heute getrunken haben, könnt ihr alle im Onlineshop von Feinkost Käfer bestellen. Schaut mal vorbei in der Prinzregentenstraße in München oder bestellt online unter www.käfer-online.de. Und wir sagen herzlichen Dank, dass ihr dabei wart bei dieser Folge von Vinyl und Wein. Freut euch auf die nächste Episode von Vinyl und Wein. Und in der Zwischenzeit freuen wir uns, wenn ihr vielleicht mal in die alten Episoden reinhört, uns bewertet, liked und Kommentare schickt. Seid beim nächsten Mal wieder dabei bei Vinyl und Wein.